ZIPFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIPFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM mit der Sendung vom Donnerstag, dem 11. November 2010. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Radio Unerhört in Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Steffen. Die letzte Woche stand ganz unter dem Eindruck des Castortransportes nach Gorleben. In den Programmen der Freien Radios wurde über die begleitenden Proteste ausgiebig berichtet. In ZIPFM werfen wir heute nochmal einen Blick zurück und beginnen die Sendung dazu mit einer Analyse der Kampagne Castor Schottern. Danach widmen wir uns den scheindemokratischen Wahlen in Burma, informieren euch über Querelen um die Verleihung des Sächsischen Demokratiepreises und berichten von der Weltkonferenz der Community-Radios in Argentinien. Castor Schottern. Hierbei wird Mann und Frau noch eine ganze Weile an die Kampagne zum 10. Atommülltransport ins Wendland denken. Ging sie doch durch alle Medien, war dieser Castortransport 2010 doch der längste, teuerste, aufwendigste in der Geschichte, machten die Menschen doch deutlicher als in allen Jahren zuvor, wie satt sie die Atomenergie haben. Castor Schottern war dann auch eine Kampagne, die die Formen, die Methoden und auch die Intensität der politischen Intervention verschieben sollte. Ob dies gelungen ist, ob die Teilnehmerinnen der Kampagne mit dem Ergebnis vom Castor-Sonntag zufrieden sind? Radio Dreieckland fragte bei Willi und Willi nach einer Einschätzung.
Es lief ziemlich gut. Also der erste Anlauf war so ein bisschen müßig, ein bisschen zäh, weil wir doch sehr lange durch den Wald gelaufen sind. Und der zweite Anlauf war mit sehr viel Dynamik und sehr viel Power drauf. Und wir haben die Polizei in dem Punkt auf jeden Fall überrannt.
War ja vorher die große Frage, kommt man an Polizeiketten rechts und links vom Gleis, kommt man dran vorbei? Stichwort Fingertechnik, hat geklappt?
Das hat beim zweiten Mal auf jeden Fall sehr gut geklappt. Beim ersten Mal war es ein bisschen, müssen wir noch üben, aber wird ja auf jeden Fall noch einen Transport geben, wo wir üben können.
Haben die da aus Heiligendamm nichts gelernt?
Nee. Sie sind auch einfach immer wieder zu wenig. Also das muss man einfach so, wenn man entschlossen auf sie zugeht, müssen sie einfach zusammenziehen und irgendwie, wenn sich Leute sozusagen bereit erklären, sozusagen sich einfach festnehmen zu lassen, irgendwie dann entstehen einfach Lücken, weil jeder, der festgenommen wird oder jeder, der einen Polizisten beschäftigt mit, ich will jetzt rübergehen, bindet einfach ein, zwei Polizisten, die daneben stehen, weil sie müssen gucken, wer läuft jetzt drüber und dergleichen. Es gab irgendwie immer wieder Lücken so und ja, beim zweiten Mal sind sie sehr effektiv genutzt worden.
Jetzt mal so rein handwerklich. Es geht ja darum, dann doch mehr als nur ein paar Zentner Material zu bewegen. Hat das funktioniert?
Naja, also wir haben, glaube ich, was jetzt wirklich die faktische Veränderung des Gleisbetts betrifft, haben wir an einer Stelle auf einer längeren Strecke geschottert, aber das war eher so ein Überraschungsmoment, wo sie tatsächlich gerade einfach keine Leute hatten. Die Leute, die da auf der Strecke waren, waren völlig überrascht, dass sie so viel Zeit hatten, weil sie zweimal vorher wirklich auf massive Polizeipräsenz getroffen sind. Und das, wovon er gerade berichtet hat, wo es viel hin und her ging, das waren eher viele kleine Stellen. Also das war dann, weiß ich, also von der faktischen Auswirkungen her war es nicht so wahnsinnig viel wahrscheinlich.
War das dann enttäuschend?
Ich glaube nicht, dass es enttäuschend war, also weil einfach zeitgleich an ganz vielen anderen Stellen Sachen passiert sind und das wäre, glaube ich, in der Art und Weise nicht möglich gewesen, weil sie konnten einfach über 6-7 Stunden diesen ganzen Abschnitt nicht in Ruhe lassen, weil ständig wieder die Leute kamen und die Leute sich überhaupt nicht haben entmutigen lassen, trotz der wirklich brutalen Vorgehensweise phasenweise. Und deswegen sind bei Widersetzen innerhalb von kürzester Zeit mehrere tausend Leute auf die Strecke gekommen. Gleichzeitig war in Eschede diese Enquete-Aktion noch. Die Bauern haben die Straße zugestellt. Also das war ein Moment, wo trotz vielleicht nicht viel Schottern die Polizei wirklich massive Probleme bekommen hat.
Man könnte sich ja schon fragen, es hieß, das Ziel ist, das Gleis unpassierbar zu machen. Wenn ich dann gestern Morgen gesehen habe, wie der Castorzug da eben mal drüber gerollt ist, dann können wir sagen, ja, gescheitert.
Nee, nicht gescheitert. Also mir geht es sozusagen als einer, der mitgelaufen ist, ich finde es gut, sozusagen eine Selbstermächtigung, irgendwie, dass viele Leute irgendwie selber Hand anlegen und nicht Widerstand, so ein Spezialistentum. Also ich habe hohen Respekt vor Leuten, die sich anketten, irgendwelche Konstruktionen überlegen, aber ich finde es total gut, dass sozusagen Leute sich selbst ermächtigen und mit einfachsten Mitteln probieren zu intervenieren. Es war ein Anlauf, vielleicht wird es nächstes Mal wieder eine große Kampagne geben, vielleicht werden viele Leute in Kleingruppen durch den Wald gehen und schottern. So, ich finde, mir ging es viel einfach um wirklich diesen Moment der Selbstermächtigung und diesem, ich probiere praktisch zu intervenieren und ich tue meinen Unmut kund und probiere es einfach. Ja. So.
Und das war auch das, was man mitbekommen hat. Die Leute waren nicht enttäuscht. Die Leute waren im Endeffekt eigentlich begeistert und haben sich wirklich nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, das war genau das, dieses Selbstorganisiert und sich nicht einfach davon abbringen lassen, was man vorhat. Und dann eben, glaube ich, wirklich dieses begeisternde Gefühl, dass gleichzeitig noch ganz viele andere Sachen gelaufen sind und dass sie wirklich im Endeffekt einfach richtig Probleme hatten und das alles zusammengehört hat bei dieser ganzen Geschichte. Also ich habe niemanden gehört, der enttäuscht war.
Wer hat da jetzt letztendlich teilgenommen? Waren das so die typischen mit den schwarzen Kapuzenpullis oder ging das in ein weiteres Spektrum?
Das war schon breiter. Das waren breite, das was die IL ist, da waren ganz, ganz viele Leute dabei. Und jetzt Autonome waren auch viele dabei, aber das war schon, glaube ich, so, das hat sich auch in der Mobilisierung schon abgezeichnet, das war da schon ziemlich, in dem Bereich ziemlich breit.
Erstaunlich, es war ein Aufruf zur Sabotage.
Es war ein Aufruf zur Selbstermächtigung. Also so mit so einem ganz klar zu sagen, wir probieren was, es ist ein Gesetzesübertritt, aber wir finden es gut und legitim. So, genau. Also deswegen Sabotage ist da so ein bisschen, ja, die Polizei hat probiert irgendwie Werbung und Stimmung dagegen uns zu machen und irgendwie Anträge auf Strafverfolgung und dergleichen, aber es hat jedes Mal immer mehr Zulauf gebracht. So, sie sagen von wegen, sie wollen jeder, der sich bei Facebook irgendwie als Freund addet, irgendwie kriegt jetzt ein Verfahren an den Hals, zack, wieder 1000 Leute mehr. Also es ist sozusagen nach hinten losgegangen.
Also man kann wirklich sagen, das, was wir uns auch vorgenommen haben, neben der Strecke unpassierbar machen, war ja zu sagen, wir wollen einfach das, was als ziviler Ungehorsam angesehen wird, wollen wir verschieben. Wir wollen sozusagen diese Messlatte ein bisschen höher legen und wollen den ganzen gesellschaftlichen Diskurs ein bisschen dahin bringen, dass man sagt, okay, Schottern gehört zum zivilen Ungehorsam dazu. Und das ist uns, glaube ich, auf jeden Fall auf breiter Fläche irgendwie gelungen. So.
Mein Eindruck im Vorfeld war, dass die Presse, auch so die gängige Hetzpresse, eigentlich gar nicht so richtig drauf eingestiegen ist. Man hätte da ja wirklich wahnsinnige Horrorszenarien sich vorstellen können. Das hat gar nicht so stattgefunden. Was habt ihr eine Einschätzung, woran das lag?
Schwer zu sagen, finde ich. Also wir wurden ja ganz gut, also wir haben auf jeden Fall ja sehr viel Berichterstattung bekommen, aber eher so aus der Mitte, also so süddeutsche Berliner Zeitung, Taz, und die haben eigentlich alle relativ wohlwollend berichtet, war unser Eindruck.
Aber weshalb eigentlich?
Weil die Regierung natürlich den ganzen Sommer eine gute Vorlage gemacht hat mit Laufzeitverlängerung irgendwie mit. Also das Thema ist die ganze Zeit irgendwie in der Presse gewesen und da der Unmut in der Gesellschaft ist auf jeden Fall gewachsen. Und ich glaube, da sind wir sozusagen, vielleicht sind wir auf eine Art, ist Kastan Schottern da irgendwie auch in der Mitte der Gesellschaft mit. Eine gewisse gesellschaftliche Breite ist ja im Aufruf auch irgendwie dargestellt worden von Konstantin Wecker irgendwie über, es gab dann den Solidaritätsaufruf, den dann sogar die Grünen unterschrieben haben oder irgendwie Robin Wood. Also es ist so auf eine Art natürlich gesellschaftlicher Mainstream gewesen, andersrum unterschwellig ist die Latte hochgehoben worden.
Und wenn der Castor nochmal rollen sollte nächstes Jahr, dann wieder schottern?
Schottern ist eine Aktionsform, die es seit 97 gibt. So, es war gut, sie sozusagen medial so irgendwie in so einem großen Bündnis zu machen. Es wird auf jeden Fall wieder geschottert. Ob es irgendwie so einen großen Aufruf, so ein großes Bündnis gibt, muss die Nachbereitung zeigen.
Ja, das denke ich auch. Und wenn, dann haben wir auf jeden Fall noch Punkte, wo wir dran arbeiten können. Also, wir können noch mehr.
In Burma fanden am letzten Sonntag die ersten freien Wahlen seit 20 Jahren statt. Die regierende Militärjunta wollte damit nach außen eine demokratische Fassade zeigen. Obwohl die Regierung bis jetzt noch keine offiziellen Resultate bekannt gegeben hat, räumen die wichtigsten Oppositionsparteien ein, sie hätten die Wahl verloren. Laut ihnen waren die Wahlen von groben Unregelmäßigkeiten geprägt. In den Tagen nach der Wahl ist es zu bewaffneten Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen an der thailändischen Grenze gekommen. Etwa 15.000 Menschen sind aus Burma panikartig nach Thailand geflohen. Cheyenne Mackay von Radio Rabe hat sich mit Ulrich Delius, Spezialist bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, über die Wahlen in Burma unterhalten.
Uns war leider herzlich wenig frei und die Freiheit von Wahlen oder die Fairness bei Wahlen misst sich nicht nur danach, was am Wahltag passiert, was sozusagen in den Wahllokalen passiert, sondern es deutete sich schon Monate vorher an, dass diese Wahlen nicht frei sein würden. Weil was wir beobachteten, war nämlich, dass man sehr selektiv vorging mit der Zulassung von Parteien. Viele Parteien der ethnischen Minderheiten wurden erst gar nicht zugelassen. Dann hat man Bestimmungen erlassen, dass zum Beispiel niemand gewählt werden darf, der schon einmal eine Haftstrafe verbüßt hatte. Damit war im Prinzip die gesamte politische Opposition fast ausgeschaltet. Es durfte auch niemand sich wählen lassen, der mit einem Ausländer verheiratet. Es gab viele solche Bestimmungen und was wir dann am Wahltag beobachteten, stellte dann nochmal alles in den Schatten, wo es dann zahlreiche Fälle gab, in denen Wähler eingeschüchtert wurden, aufgefordert wurden, wählt jetzt nicht geheim, sondern gebt öffentlich eure Stimme ab, ihr habt wohl etwas zu verbergen, wo Wahlurnen schon voll angeliefert wurden, obwohl noch gar keiner zur Wahl gegangen war, wo Wahlurnen nicht versiegelt waren. Also viele, viele dieser Übergriffe, dass einfach eigentlich alle Beobachter gesagt haben, diese Wahl entsprach einfach nicht den normalen Kriterien für faire und demokratische Abstimmung.
Jetzt steht das Wahlresultat noch nicht fest. Man weiß anscheinend auch nicht, wann ein Ergebnis zu erwarten ist. Wie wichtig ist denn überhaupt ein Resultat solcher angeblich freien Wahlen?
Nun, es ist nicht sonderlich wichtig. Man muss da natürlich immer wieder unterscheiden. Für wen? Für die Bevölkerung in Burma ist es nicht wichtig. Sie sagt, solange sich unsere Lebensverhältnisse nicht bessern, solange es nicht mehr für uns unter dem Strich gibt Positiven, was unsere Lebensverhältnisse verbessert, ist uns das egal, wer uns führt. Das ist keine demokratische Wahl gewesen. Das Ausland guckt natürlich genau hin. Da war uns sehr wichtig, dass es eigentlich eine ganz klare Ansage der internationalen Staatengemeinschaft, mal mit Ausnahme einiger Staaten wie China, Vietnam gibt, die jetzt sagen, ja, das war ein großer Schritt in die Zukunft und eine Festigung sozusagen unseres Bündnispartners. Die meisten Staaten haben ganz klar gesagt, diese Wahlen erkennen wir nicht an als freie und faire Wahlen. Und das war sehr, sehr wichtig, dass da nicht der Eindruck entsteht, in der Europäischen Union, bei den USA, bei verschiedenen anderen demokratischen Staaten, dass es sich dort um faire Wahlen gehandelt hätte.
Also man kann definitiv nicht sagen, dass diese ersten sogenannten freien Wahlen nach 20 Jahren ein Schritt in wirklich Demokratisierung von Burma sind.
Es hätte ein Schritt sein können, aber das hätte eben sehr, sehr viel mehr Engagement und Offenheit von Seiten der Militärs vorausgesetzt, die einfach nicht da waren. Man war nicht bereit, Macht zu teilen, man ist bis heute nicht bereit, Macht zu teilen. Man sorgt eben dafür, dass die Militärs auch weiterhin in dieser Regierung das Sagen haben und dann braucht man eigentlich keine Wahlen durchzuführen. Das ist nur kostspielig und für so ein Land, was am Tropf hängt und eine Bevölkerung, die wahrlich nicht weiß, von was sie sich ernähren soll, ist das nur eine zusätzliche Belastung gewesen, die im Übrigen, und das ist das, was wir besonders kritisieren, noch weiter dazu führen wird, die Eskalation der Gewalt in verschiedenen Landesteilen voranzutreiben. Und so verfolgen wir dann auch mit großer Sorge, dass jetzt wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale Kämpfe im Osten des Landes ausgebrochen sind.
Also Sie haben es gesagt, jetzt eskaliert quasi die Situation. Was steht als nächstes an in Burma?
Nun, um Burma herum steht immer noch die Frage, wer wird überhaupt irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen für die vielen Verbrechen, die dieses Regime verübt hat. Es gibt starke Bemühungen, sowohl in Europa, aber auch auf verschiedenen anderen Kontinenten, diese Staatsführung Burmas zur Rechenschaft zu ziehen, juristisch. Eine Kommission einzusetzen, die analysieren soll, ob Kriegsverbrechen begangen wurden, ob Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Das ist ein wichtiges Thema. Wie kann man diese Gerechtigkeit herstellen in Burma? Ein anderes Thema wird sein, wie kann es einen langsamen Übergang geben zu mehr Pluralismus? Diese Wahl hat das nicht befördert und es wird sehr, sehr schwer sein, da die tiefen Gräben, die diese Wahl jetzt nochmal aufgerissen hat zwischen der politischen Opposition und den Machthabenden, die zu schließen.
Der Verein Akubitz e.V. engagiert sich in Pirna in der Sächsischen Schweiz seit Jahren antirassistisch und antifaschistisch. Für sein Engagement wurde dem Akubitz der mit 10.000 Euro dotierte Sächsische Demokratiepreis zugesprochen. Doch der Verein aus Pirna lehnte die Annahme des Preises am Dienstag ab. Grund dafür ist die berüchtigte Extremismusklausel, die alle Nominierten für diesen Preis unterschreiben müssen. Diese Klausel beinhaltet die Verpflichtung, auch nur den Anschein extremistischer Bestrebungen zu vermeiden und auch mit niemandem zu kooperieren, der einen solchen Anschein erwecken könnte. Was extremistisch sein soll, legt unter anderem der Verfassungsschutz fest, nach dessen Definition auch die SPD dazugehören könnte. Die Klausel wurde erst kürzlich vom Familienministerium ins Spiel gebracht und richtet sich gegen die von den Bundesprogrammen geförderten Initiativen gegen rechts. Helen Hamann von Radio Korax sprach dazu mit Lutz Richter vom Akubitz.
Naja, die Klausel, die wir unterschreiben sollten oder die wir auch unterschrieben haben vorerst, wir haben uns das ja nicht leicht gemacht, diese Klausel hat ja noch ein bisschen mehr umfasst als nur das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es war unter anderem gefordert, dass wir unsere künftigen Partnerinnen, unsere Referentinnen, ja, und die ganzen Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir die vom Verfassungsschutz auf ihre Rechtstreue sozusagen prüfen sollten. Also das war nicht eine Bindung nur an uns, sondern auch für alle künftigen Zusammenarbeiten. Und darüber hinaus sollten wir also auch nicht den Anschein erwecken, also so steht das da drin, also wir dürfen auch nicht den Anschein erwecken, als ob wir immaterielle oder in materiellen Weise extremistische Strukturen unterstützen. Und das fanden wir, ging uns eindeutig zu weit und das konnten wir nur ablehnen.
Mhm. Wie muss man sich denn das erstmal so überhaupt rein formal vorstellen, das mit dem Bekenntnis, also wie sollte das ablaufen, die Unterzeichnung und so weiter?
Naja, es war ja so, also diesen Förderpreis gibt es ja schon sehr lange. Wir finden auch die Zusammenarbeit mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, die da so ein Hauptträger dieses Förderpreises ist, die hat uns immer Spaß gemacht. Wir haben auch in diesem Jahr zusammen schon gearbeitet zu den Aktionswochen gegen Antisemitismus. Und es war bisher nicht Usus, dass es diese Klausel zu unterschreiben gab. Also im letzten Jahr war ja Preisträger ein Roter Stern Leipzig. Und da gab es eben diese Erklärung zu unterschreiben noch gar nicht. Und jetzt war es so, wir haben uns beworben und natürlich nicht in dem Wissen, dass es das gibt. Also es gab neben uns 80 Bewerbungen ungefähr. Und von diesen 80 Bewerbungen sind am Ende 10 Vereine, Initiativen in die engere Wahl gekommen. Und erst dann wurde uns diese Anti-Extremismus-Klausel zugeschickt mit der Aufforderung, das zu unterschreiben. Und jetzt will ich auch noch dazu sagen, hätten wir diese Sache nicht unterschrieben, dann wären wir auch gar nicht mehr unter den 10 Nominierten gewesen und wäre jemand anders nachnominiert gewesen und wir hätten die Sache auch nicht thematisieren können.
Also das war sozusagen erstmal eine Proforma-Unterschrift, damit man überhaupt das Problem überhaupt in der Öffentlichkeit tragen kann, sonst wäre das vielleicht überhaupt nicht transparent geworden, ne, für mehr Leute.
Naja, es war ja eben so, dass gesagt wurde, also von vielen, also wir haben uns das, wie gesagt, schon ziemlich schwer getan, das zu diskutieren. Wir haben bis Sonntag darüber nachgedacht, wie wir das nun am besten machen. Und es gab einfach auch viele Leute, die gesagt haben, okay, unterschreibt das, nehmt die 10.000 Euro und macht damit was Gutes. Aber so einfach wäre es eben nicht gewesen, weil die Klausel eben eine neue Sache ist. Und hier soll einfach probiert werden, wie weit man Initiativen vor Ort disziplinieren kann. Und das hätte im Endeffekt bedeutet, vermutlich, wenn unser Verein also im nächsten Jahr die Blockaden gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden unterstützt, das wäre eine immaterielle Unterstützung gewesen und aufgrund derer hätte man das Geld sozusagen von uns zurückfordern können.
Also gab es da schon auch ganz weitreichende Überlegungen im Vorhinein. Die Diskussionen, genau, kann ich mir vorstellen, dass die nicht ganz leicht sind, weil die Vereine ja sowieso eigentlich um jeden Pfennig ringen, um irgendwas auf die Beine stellen zu können.
Ja.
Ihr habt die Erklärung ja dann auch ganz gut lesen können, also euch auch intensiv damit beschäftigt. Gab es denn innerhalb dieser Erklärung in irgendeiner Form sowas wie eine Definition des Begriffes Extremismus, was das eigentlich sein soll?
Naja, das ist ja so, dass es gerade noch irgendwie erarbeitet wird. Aber es gibt eine erste Definition, die sagt, also sinngemäß sage ich jetzt, dass Vereine und Initiativen und Parteien auch, die es sich zum Ziel machen, eine sozialistische, kommunistische oder anarchistische Gesellschaft aufzubauen, dass die als extremistisch, also linksextremistisch gelten. Und da war für uns schon die Frage, ob das jetzt die Naturfreunde betrifft, die Sozialismus im Programm haben, oder vielleicht sogar die SPD, selbst bei denen findet sich das vermutlich. Und das ist einfach alles sehr, naja, sehr vage. Hm. Und ich weiß auch von einem Bundestagsabgeordneten der Linken, der gegen diese Sache gerade vorgeht und das prüfen lässt.
Hm. Wie waren die Reaktionen ansonsten auf eure Ablehnung von diesem Preis, von dem Preisgeld auch?
Ja, sehr positiv. Also wir haben schon viele gute Rückmeldungen bekommen. Es gibt auch schon Leute, die sagen, okay, die spenden uns dafür irgendwie das Geld. Und auch die anderen Initiativen sind bereit, sich jetzt auch zu erklären in den nächsten Stunden, ja, denke ich.
Wie haben die Stifter reagiert?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Wir waren ja nicht mit drin, aber wir wissen, dass die Hauptrednerin, die Gesine Schwan, auf das Problem aufmerksam gemacht hat und das auch sehr scharf angesprochen hat. Vor allem eben gegenüber den Vertretern des sächsischen Ministeriums, die da anwesend waren. Also sie hat da auch schon deutlich gesagt, dass sie das überhaupt gar nicht gut findet, wie das hier vor sich geht.
Jetzt ist die Frage vor dem Hintergrund auch nochmal, welche Konsequenzen denn eigentlich so eine Ablehnung haben wird. Was erwartet ihr? Also du hast schon angekündigt, es gibt erstmal recht solidarische Reaktionen auch. Gleichzeitig, also was darüber hinaus, also es ist ja fast auch so ein Exempel, was dadurch statuiert wird, ne? Auch durch euren Mumm, den ihr da gezeigt habt.
Naja, genau. Also wir denken und hoffen, dass das jetzt so eine Diskussion führt, die sehr breit ist, die also auch die Frage stellt, was hier eigentlich gerade passiert und die zum Schluss vielleicht auch diese Extremismusklausel irgendwann, so weit kritisiert, dass sie nicht mehr angewendet wird. Wobei das ein sehr, weitgehender Wunsch ist. Aber wir haben ja mitgekriegt, dass mittlerweile gibt es so eine breite Öffentlichkeit, auch ein so reges Interesse von Medien, darüber zu berichten und das auch ja relativ konkret zu machen. Nicht nur mit Schlagzeilen, sondern auch über das Problem des Begriffs Extremismus, sodass wir glauben, dass das schon einen relativ großen Effekt hat, was wir gemacht haben.
Inwiefern gibt es da von euch auch eine Bereitschaft, also diese Diskussionen auch noch weiter zu führen, denn es ist wahrscheinlich eine, die jetzt erstmal dadurch angestoßen wird und nun also auch mit den entsprechenden Leuten irgendwie da zumindest die verschiedenen Meinungen auch einfach nochmal dargelegt werden müssten, ne?
Naja, jetzt kommt es auch darauf an, das Ganze auch nochmal wissenschaftlich aufzulegen. Es gibt ja schon Erklärungen bzw. Äußerungen dazu von Professor Wippermann, der dazu klare Position hat, auch in Leipzig die Initiative gegen jeden Extremismusbegriff, die wir unterstützen. Naja, und jetzt geht es darum, auch mit den anderen Initiativen darüber zu reden, auf welche Sache sie sich eigentlich einlassen, wenn sie solche Dinge unterschreiben. Und wie gesagt, jetzt noch flankiert durch die Untersuchung auf Bundesebene, sind wir da eigentlich jetzt ganz, ganz frohen Mutes, dass wir hier was anstoßen konnten, was möglicherweise dann gekippt wird.
Zum 10. Mal treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinschaftsradios aus der ganzen Welt zur sogenannten AMARC-Konferenz. AMARC ist die internationale Organisation der Community-Radiostationen. Community-Radios sind meistens lokale Radiostationen, die unabhängig von staatlicher Bevormundung und von kommerziellen Interessen senden. Die 10. AMARC-Konferenz findet momentan in Buenos Aires in Argentinien statt. Vor Ort mit dabei ist Silvia Sommer für Radio Rabe aus Bern. Mit ihr sprach Michael Sparr.
Wenig Geld, viel Engagement. Das zeichnet nicht nur Gemeinschaftsradios in unserer Gegend aus, sondern ist ein globales Phänomen. Community Radios, wie sie international genannt werden, müssen aber oft mit sehr unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten umgehen. Nicht überall hat die Medienfreiheit den gleichen Stellenwert, wie Silvia Sommer berichtet.
Ein großes Thema ist zum Beispiel immer noch die Legalisierung von Gemeinschaftsradios. Das ist nicht selbstverständlich in vielen Ländern, dass die überhaupt die Möglichkeit bekommen, sich zu formieren und zu aktivieren. Eben erst ist zum Beispiel in Argentinien ein Mediengesetz neu entstanden, das sagt, dass ein Drittel der Medien, der Radios, den Community Radios zur Verfügung stehen soll. Und vorher war eben die Medienmacht bei einer Mediengruppe, so hat einen Medienzar, sagen wir. Und der hatte auch die ökonomische Macht und somit auch natürlich auch die Macht über die Sender.
Vielerorts sind Gemeinschaftsradios immer noch Piratenradios, also senden sie illegal. Eine Möglichkeit, lokale Mediengesetze zu umgehen, bietet heute das Internet. Webradios gewinnen an Bedeutung. Weltweit. Trotzdem wünschen sich die Gemeinschaftsradioleute an ihrer Konferenz in Buenos Aires, dass auch weiterhin mehr Radios den Zugang zum Äther erhalten, also via traditionelle Radiosignale senden können.
Man muss sich vorstellen, also diese Verbreitung des Internets ist einfach noch nicht weltweit vorhanden und es gibt viel mehr Leute an Zahlen, die immer noch über den Ätherradio hören, als jene, die über Internet Webradio hören würden.
Gemeinschaftsradios erlauben es oft, Minderheiten ihre Anliegen über das Medium zu verbreiten. An der AMARC-Konferenz in Buenos Aires sind sie deshalb stark vertreten, wie Silvia Sommer berichtet.
Es sind da Indianerinnen aus Mexiko mit ihren farbigen Kleidern und Hüten. Es hat Indianer aus Patagonien. Es hat aber sehr viele Vertreter aus Afrika, aus Asien, Frauen aus den Philippinen, von den Fidschi-Inseln, aus Japan hat es Leute und ich habe schon mit ganz vielen sprechen können und es ist super interessant und wir haben oft auch ähnliche Anliegen und ähnliche Probleme.
Probleme wie die Wirtschaftskrise oder politische Verhältnisse prägen die Vielfalt der verschiedenen Radiolandschaften. Die lokalen Radiomacherinnen und Macher wollen sich deshalb global besser vernetzen, statt sich von Problemen bremsen zu lassen.
Es ist kein Pessimismus, das andere überwiegt, weil es ist in vielen Ländern Aufbruchstimmung und es gab gerade in verschiedenen Ländern neue Mediengesetze, die eben diese Community Radios zulassen. Nun, es gibt natürlich auch das andere, wo es sehr repressiv gehandhabt wird, wie in Paraguay, wie in Mexiko. Also ich muss vielleicht sagen, dass die Lateinamerikaner sehr gut vertreten sind hier natürlich, weil wir ja in Argentinien sind. Und das ist von Land zu Land ganz verschieden hier in Lateinamerika. Aber ich glaube doch, dass der Optimismus überwiegt, weil der ist halt ansteckend. Es hat einige gute Erfahrungen, die da mitgeteilt werden können und das gibt wieder Mut denjenigen, die noch nicht so weit sind.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Verantwortlich für die heutige Sendung war Steffen von Radio Unerhört Marburg. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP FM findet ihr auch unter freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und auf Wiederhören.